Hi, schön, dass du da bist. Wusstest du, dass diese Folge in der Podimo-App auch kostenfrei als Videopodcast erscheint? Außerdem gibt's dort zu jeder Folge im Premium-Bereich der App einen exklusiven Bonusteil mit meinen Gästen, wo sie konkrete Tools und Ansätze zu ihrem Thema mit uns teilen. Ganz viel Spaß beim Hören! Manchmal ist die Grenze gar nicht das Problem, sondern die Angst, was passiert, wenn wir sie setzen. Die Angst, jemanden zu verlieren, enttäuschend zu sein oder nicht mehr wichtig genug zu wirken. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Abgrenzung sich in Beziehungen oft wie Risiko anfühlt und wie wir lernen können, uns treu zu bleiben, ohne Nähe zu verlieren. Happy Life mit Jochen Schropp. Hi, mein Name ist Jochen Schropp. Willkommen zu Happy Life. Heute sprechen wir über Grenzen, aber nicht im Sinne von People-Pleasing im Alltag. Hört euch dazu gerne die Folge mit Vera Strauch an. Nein, wir sprechen heute über Grenzen, wo es wirklich wehtut. In Beziehungen. Ob in partnerschaftlichen oder auch in freundschaftlichen Beziehungen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum fällt es uns gerade bei Menschen, die uns wichtig sind, so schwer bei uns zu bleiben? Warum fühlt sich Selbstschutz manchmal wie Liebesentzug an und weshalb löst ein Nein oft mehr Schuld als Erleichterung aus? Ich freue mich sehr, darüber heute mit einer Expertin zu sprechen, die genau diese emotionale Ebene von Abgrenzung versteht. Ulrike Scheuermann ist Diplompsychologin, Autorin, Podcasterin und sie arbeitet seit vielen Jahren zu Themen wie Selbstwert, innere Blockaden, alte Prägungen und emotionale Abgrenzung. Und deswegen ist sie heute genau richtig hier bei Happy Life. Hallo Ulrike, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, Jochen. Schön.
Danke. Ich habe persönlich kürzlich gemerkt, wie schwer es mir eigentlich fällt, bei mir zu bleiben, wenn ich eigentlich spüre, dass eine Grenze überschritten wird. Also, wenn ich auf Antworten warte und die vielleicht nicht bekomme von jemandem, den ich sehr gern habe und auch merke, dass es mir richtig aufs Nervensystem geht. Also, dass ich anfange, unruhig zu werden und vielleicht sogar Bauchschmerzen zu bekommen. Dieses innere Hin und Her, ja, ist das schon ein Zeichen, dass eine Grenze überschritten wurde, bevor ich es vielleicht sogar für mich einordnen konnte?
Das kann sein, dass man auf, also das ist eine Möglichkeit, wie man merkt, dass überhaupt es anfängt, um Grenzen zu gehen. Mhm. Ne, so ein Hin und Her oder sich nicht mehr so richtig wohlfühlen oder vielleicht auch hinterher das nach einem Treffen oder nach einer Kontaktsituation das Gefühl haben, das hat mir nicht so gut getan. Und das ist es ja oft. Ne? Mhm. Also es ist ja gerade in den nahen Beziehungen, ne? Freundschaften, Liebesbeziehungen, Partnerschaft, da ist es ja oft nicht so deutlich. Ja, wenn ein jemand von außen fragt, sag mal, kannst du mal das und das machen? Da kann man sich überlegen, sage ich jetzt nein oder ja und wie kann ich absagen? Aber in nahen Beziehungen ist es oft viel diffuser. Da hat sich mehr eingespielt. Es ist vielleicht etwas, was schon immer so war. Und dann kann die Sorge auch viel größer sein, dass man zum Beispiel jemanden vor den Kopf stößt, dass die Beziehung irgendwie in Frage stehen könnte. Und schon darf man vielleicht auch gar nicht mehr merken, dass eine Grenze erreicht ist.
Mhm. Ja, ich glaube, für mich war das Schmerzhafte auch gar nicht unbedingt die Situation selbst am Anfang. Sonst hätte ich das vielleicht auch viel früher abgebrochen oder ne, einfach gesagt, das tut mir nicht gut, sondern irgendwie auch das Gefühl halt nicht wichtig genug zu sein. Also ich finde, wenn man beispielsweise in einer Freundschaft mit jemandem ist, die schon gefestigt ist, dann ist es vielleicht was anderes, ne? Dann hält die Freundschaft das auch aus, wenn man vielleicht eine Frage stellt und die Antwort erst 2 Tage später bekommt. Es gibt ja auch andere Leute, die kommunizieren das viel besser und sagen einfach, ich bin gerade oder den ganzen Tag heute in Meetings, ich melde mich heute Abend. Und schon kann man sich irgendwie so ein bisschen drauf verlassen, dass man gesehen oder gehört wurde. Aber in manchen Beziehungen ist das irgendwie nicht der Fall.
Also ich glaube, es kann beides sein. Also entweder im Kontakt und oder in der Beziehung fehlt eine Sicherheit. Mhm. Und vielleicht ist da irgendwas noch nicht. Oder man könnte sich überlegen, wie kann man die Beziehung stärken, festigen und vertiefen. Mhm. Und das andere kann ja immer sein, dass man vielleicht grundsätzlich müsstest du mal sagen, was es bei dir vielleicht eher ist, ne? Also, dass es grundsätzlich eine Unsicherheit schnell gibt in einer Beziehung. Und dann ist sowas wie, die andere Person sollte viel kontakten, sich gleich melden und so weiter. Das ist dann wie ein Beweis dafür, dass die Beziehung stabil ist. Mhm. Und gut wäre es natürlich, wenn man da nicht so abhängig von ist. Ne? Und wenn jemand sich 2 Tage nicht meldet, naja, dann hat sie halt oder hatte er halt gerade viel los und hat Stress und wird sich schon melden. Und ob man das dann versteht als du bist mir nicht wichtig, deswegen melde ich mich nicht, ne? Das ist ja dann eine Auslegungssache.
Mhm. Da hast du recht. Also eigentlich sollte man einfach seine Bedürfnisse dann auch ansprechen.
Genau, also wenn dir was fehlt, wenn du denkst, Mensch, warum meldet der sich nicht, dann kann man natürlich immer fragen. Und schon ist man in einer Beziehungsklärung, eine ganz kleine vielleicht erstmal. Und letztlich sind das alles, also wo man irgendwas anspricht, wo irgendwas geklärt wird, wo man sagt, oh, ich habe schon die ganze Zeit gewartet und gemerkt, ich werde irgendwie unruhig, weil du dich nicht meldest. Und schon ist man in einer Beziehungsklärung, die letztlich fast immer gut ist für Beziehungen. Mhm. Ja, weil sie die Beziehung vertieft und stärkt. Die andere Person merkt, jetzt ist er unruhig geworden, weil ich mich nicht gemeldet habe. Und dann kann die andere Person erklären, was los war oder warum es gerade alles zu viel war. Und schon hat man eine Nähe und eine Offenheit, die immer gut ist für Beziehungsgestaltung und Vertiefung.
Ja, entweder, dass die Beziehung vielleicht besser wird und daran wächst oder dass man auch merkt, wenn sie eben nicht wächst, dass es nicht gut für einen ist und dass man da vielleicht rausgehen sollte.
Genau, das ist immer, aber das ist ja auch
das
wieder
gut. Das habe ich halt nicht gemacht.
Ja.
Eigentlich wusste ich es direkt.
Okay.
Nein, also bei mir war es ganz klar, bei mir war es ein Urlaubsflirt und ich habe mir irgendwie gewünscht, dass das in eine gewisse Richtung geht.
Okay.
Und mir wurde immer wieder suggeriert, dass ein Interesse besteht und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und trotzdem gab es aber eben Situationen, wo ich einen halben Tag geghostet wurde und gar keine Nachricht bekommen habe. Und ich kannte das einfach nicht von mir. Ich war jetzt 12 Jahre in Beziehung, also 8 Jahre davon mit meinem Ex-Mann, 4 Jahre davon mit meinem Freund davor.
Ja.
Und ich hatte jetzt nach einer sehr langen, traurigen Phase nach der Trennung hatte ich jetzt einfach Lust, mich zu verknallen.
Ja.
Das war vielleicht dann auch mein Problem, dass ich viel zu viel Wert oder viel zu viel Bedeutung diesem Ganzen gegeben habe. Vielleicht hätte ich ein bisschen entspannter sein müssen. Aber da fängt es ja schon wieder an. Ich suche den Fehler bei mir.
Eben, ich wollte auch schon gleich widersprechen, als du gesagt hast, vielleicht ist es mein Problem. Dann waren es, ich würde sagen, da waren es einfach vielleicht unterschiedliche Erwartungen oder Wünsche oder Hoffnungen, die dabei waren.
Mhm.
Und dann verstehe, also es ist gut, wenn es jetzt, wenn wir konkreter drüber reden, weil wenn das gerade mitten in so einer Affäre war, ne, dann kann man natürlich nicht leicht sagen, naja, ach, hat er gerade viel zu tun, meldet er sich morgen oder so.
Nein, und ich wusste ja auch, der ist immer an seinem Handy. Also der ist sehr viel an seinem Handy und es war dann auch so, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, 12 Stunden nichts gehört habe und dann geschrieben habe, dann kam auch direkt eine Antwort.
Mhm.
Aber die Prioritäten waren halt irgendwie anders oder sie waren halt nicht immer bei mir. Und das hat mir irgendwie extrem wehgetan und ich habe angefangen, meine Bedürfnisse dann klein zu reden und habe dann irgendwelche Ausreden halt versucht, für ihn zu finden.
Mhm.
Und das hat mich aber irgendwie extrem unruhig und fast krank gemacht. Und ich habe es fast 5 Wochen mit mir machen lassen.
Ah,
und
ja,
ich bin
das
ja,
ist lang.
Ja, und ich würde eigentlich denken, dass ich vom Kopf her verstanden habe oder auch vom Körper her verstanden habe, weil meine Intuition sofort angesprungen ist und mir eigentlich relativ schnell gesagt hat, ich krieg Bauchweh, das tut mir nicht gut, ich fühle mich unsicher. Nur das Problem war, wenn wir drüber gesprochen haben, dann habe ich halt gesagt, so, ich fühle mich irgendwie von dir nicht, ich fühle keine Sicherheit von dir. Und dann wurde gesagt, aber ich bin doch jetzt hier. Also ich habe mich doch entschieden, den Abend mit dir zu verbringen und nicht mit anderen Menschen. Also eigentlich müsstest du dich doch sicher fühlen. Und so war das irgendwie, es war ganz, ganz schwer, meine Bedürfnisse irgendwie dann klar auszudrücken. Und ich hatte das Gefühl, dass ich immer mehr in so eine Situation kam, wo ich dann auch angefangen habe, mir zu überlegen, schreibe ich jetzt, schreibe ich nicht? Also was man vielleicht in Beziehung Spielchen nennen würde.
Mhm.
Und das will man doch eigentlich nicht.
Mhm. Ja, und so eine Antwort wie, also ich weiß ja jetzt nicht mehr darüber.
Ich erzähle dir alles.
Genau, aber so eine Antwort wie, na, du musst dich doch gar nicht unsicher fühlen, das ist immer eigentlich ein bisschen schwierig, weil damit redet jemand dir dein Gefühl aus. Ne? Du sagst, du fühlst dich unsicher und die andere Person sagt, na, aber du musst dich doch gar nicht unsicher fühlen. Mhm. Doch, du fühlst dich aber unsicher. Na, und es ist ja noch, es ist ja kein Vorwurf, ne, mhm. sondern du erzählst ja, wie es dir geht. Und dann könnte man gucken, ne, wie kannst du dich sicherer fühlen? Was kann der andere dazu beitragen? Was ist vielleicht auch dein Anteil?
Das wurde natürlich auch mal gefragt, aber es hat sich halt nichts geändert.
Ja, okay.
Na, ich hatte das Gefühl, dass mein Gegenüber schon sehr, sehr gut geschult war, wie man miteinander kommuniziert. Mhm. Aber wie man halt auch immer sagt, Taten sprechen mehr als tausend Worte und die Taten waren dann eben anders.
Ja. Ja.
Aber ja, ich merke schon, ich bin natürlich sehr stark jetzt mit meiner Geschichte reingegangen und eigentlich wollten wir ja auch ein bisschen allgemeiner reden. Aber ich frage mich halt, was das angeht, auch warum hat man mehr Verständnis für andere? Das können wir ja auch generell jetzt erstmal beantworten, aber das passt natürlich auch zu dieser Geschichte. Warum habe ich Verständnis für ihn und rede meine Bedürfnisse klein, als Loyalität zu den eigenen Grenzen zu haben? Mhm. Warum lassen so viele Menschen mit sich etwas geschehen, was ihnen eigentlich nicht gut tut oder sie unwohl fühlen lässt?
Ja, also zum einen haben wir es irgendwann gelernt in unserer Geschichte, in der Biografie. Mhm. Das ist ja sehr üblich, dass es eher, wenn Kinder sich abgrenzen, das machen sie mit ihren Mitteln. Die sagen nein oder ich will nicht oder so. Mhm. Und dann muss halt irgendwie der Alltag auch funktionieren. Das wäre das eine. Aber das andere vielleicht auch verträgt einen Elternteil oder beide oder Geschwister vielleicht auch ein Nein nicht, weil das irgendwas bei ihnen anstößt. Vielleicht fühlen sie sich dann abgelehnt. Man kann sich ja von seinem Kind auch abgelehnt fühlen. Mhm. Und dann wird es sanktioniert. Und das ist sehr üblich bei uns in unserer Gesellschaft. Na, also dass dieses klare Nein und zu sagen, ich will aber das und dann wird darüber verhandelt, manchmal geht's, manchmal nicht. Dass das so entspannt läuft, ist eher selten. Mhm. Und dann lernen ganz viele Kinder sehr früh, ich muss mich anpassen, ich muss brav sein, ich muss es anderen recht machen. Und das war in der Kindheit dann wahrscheinlich genau die richtige Strategie, um gut miteinander auszukommen oder vielleicht sogar auch eine Art von Überlebensstrategie. Mhm. Und jetzt im Erwachsenenalter bräuchten wir was anderes oder auch schon im Jugendalter. Und das ist ein großer Umlernprozess, ne? Weil natürlich man trifft überall auf Menschen, die auch wieder nicht gut damit umgehen können, wenn man sich abgrenzt oder wenn man klar sagt, was man möchte und seine Bedürfnisse äußert. Und ganz viele Kinder sind eben letztlich auch dafür da, um die Eltern zu stützen. Eigentlich sollte es andersherum sein, aber viele Eltern sind eben auch bedürftig. Und dann achten die Kinder mehr auf die Bedürfnisse der Eltern oder des Elternteils auch als auf sich selber.
Und mit Sanktionen meinst du beispielsweise, das kann im Kindesalter alles Mögliche sein. Also das kann Fernsehverbot sein oder sowas. Oder meinst du damit eher Liebesentzug?
Genau, also sowas wie Strafen sicherlich gibt es auch. Mhm. Ne? Aber vieles läuft ja vorher schon und viel subtiler. Mhm. Also Liebesentzug. Ich habe jetzt gerade eine Teilnehmerin gehabt, die hat die Mutter hat tagelang nicht mit ihr geredet. Und dieses Kind hat gebettelt, die hat gesagt, sag's mir, was ist los? Ich mache alles für dich. Also wirklich. Und das.
Und die hat es trotzdem nicht gemacht? Nee. Also ich hatte eine Situation, ich war damals Austauschschüler in Amerika. Mhm. Ich hatte zwar meinen Gasteltern gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich nicht zum Abendessen komme, aber irgendwie ist das zu meinem Gastvater nicht wirklich durchgedrungen. Mhm. Und er hat dann, was ich nicht wusste, irgendetwas Besonderes gekocht an diesem Abend und ich bin dann halt erst später nach Hause gekommen und er hat es total persönlich genommen. Sagte dann irgendwie nur zu mir, ja, also wenn du schon das Abendessen einfach ausfallen lässt, dann kannst du jetzt hier den Abwasch machen und so. Und ich habe dann den Abwasch gemacht, also auch, dass ich da schon nichts gesagt habe. Und dann hat er mich 2 Wochen lang wie Luft behandelt. Und ich bin irgendwann nach Hause gekommen und meine Gastmutter schaute mich an und sagt, was ist denn los mit dir, du bist ja seit Tagen schon so traurig. Und die Familie hat es nicht mitbekommen. Und dann habe ich gesagt, Mark behandelt mich seit 2 Wochen wie Luft. Und ich frage mich gerade, ich bin 16 Jahre alt, er ist der Erwachsene. Ich frage mich, warum ich jetzt auf einmal Verantwortung für ihn übernehmen soll. Also ich konnte das schon klar benennen, habe aber dann auch angefangen zu weinen. Und das ist, also dass ich das jetzt noch erzähle, ja, das ist mittlerweile 20 Jahre her. 30 Jahre her. Und trotzdem ist es immer noch so drin. Also ich glaube, da machen sich ganz viele Erwachsene oder Eltern auch gar keine Gedanken drüber, was das mit Kindern oder mit ihren eigenen Kindern macht.
Ja, und das ist eigentlich war gerade im Psychologie heute, in dem aktuellen Magazin war das gerade das Titelthema.
Ja.
Nee, nicht Titelthema, aber egal.
Ja.
Kam vor. Und das ist die härteste Form der psychischen Gewalt, ist Ignorieren. Also als ob die Person nicht da wäre, so wie du sagst.
Ja.
Als ob sie Luft wäre. Und das machen viele.
Und also dass das Erwachsene dann machen. Also ich meine, klar, das ist halt, die merken das wahrscheinlich gar nicht. Oder sie machen, oder meinst du, ja, oder es ist halt eine Art von Bestrafung. Ich frage mich bis heute, ob er das wirklich, ob ihm bewusst war, was er damit auslöst in mir.
Wahrscheinlich nicht. Ja, und was man eigentlich immer denken kann, also Eltern, ich will auch gar nicht irgendwie Eltern die Schuld für alles geben, kommen ja auch aus ihren Erfahrungen heraus. Na, und man könnte jetzt vermuten, dass jemand, der so etwas macht, das ist ja wahrscheinlich automatisch, dass er so reagiert hat, wahrscheinlich hat das selber so erlebt. Ne? Und dann führt das weiter. Wenn man sich nicht bewusst damit auseinandersetzt, dann wiederholt man halt einfach vieles, was man selber erlebt hat.
Deswegen bin ich ein großer Verfechter von Therapien und dass die junge Generation, wie ich das Gefühl habe, sich viel mehr mit sich auseinandersetzt und viel mehr reflektiert und Sachen eben aufzubrechen versucht, als das vielleicht noch die Generation davor versucht hat. Oder probiert hat.
Wir haben ja auch mehr Möglichkeiten. Also meine Eltern sind jetzt 90 beide. Die hatten, also das ging einfach, also alles, was Psychologie war, da haben die auch Angst vor gehabt. Und das kam überhaupt nicht in Frage. Das war ja noch so, dann bin ich ja verrückt, wenn ich zur Psychotherapie gehe. Und das hat sich ja sehr geändert. Und das ist gut für jeden selbst, der sich mit sich eben auseinandersetzt und auch mit seiner Geschichte oder mit dem, was so an Mustern da ist. Und natürlich, wenn man Kinder hat, auch für die eigenen Kinder, weil dann muss man es nicht weitergeben. Ja, also ich würde immer sagen, also sage ich auch in meinen Seminaren, Selbstauseinandersetzung ist die beste Art der Kindererziehung. Also da muss man nämlich sein Kind gar nicht erziehen.
Wenn man Grenzen setzen möchte, wie bleibt man denn beim Gegenüber empathisch und liebevoll, ohne sich selbst zu verlassen?
Also der beste Weg für alles, nicht nur für Grenzen setzen, ist immer, dass man von sich erzählt. Also bloß keine Vorwürfe machen, das führt immer in schwierige, also gibt es immer Gegenreaktionen. Ne? Dann gibt es Rechtfertigungen oder Gegenangriffe, na du hast aber auch nicht. Und schon ist man in so einer Art von Verstrickung oder Kampf. Am besten ist immer die Grundlage, ich erzähle von mir, von meinen Gefühlen, was mir da nicht gut tut, was ich mir anders wünsche, was ich vielleicht auch für Ideen habe, wie es gehen könnte. Also das ist schon mal so eine Grundlage, von sich erzählen. Dann, wo ich sagen würde, das ist sozial verträglich und immer gut, wenn man auch Wertschätzung äußert. Oder Zuneigung, je nachdem, wie die Beziehung ist. Also damit kann man auch gut einsteigen, ist wie so ein Türöffner.
Eigentlich sagt man das doch immer so, wenn man Kritik äußern möchte, erstmal das Positive vorne anstellen.
Ja, schafft man dann oft nicht, wenn man vielleicht auch aufgewühlt ist oder sehr involviert ist. Ne? Aber eigentlich wäre es gut, dass man irgendwas streut und das können ja auch Kleinigkeiten sein, ne? Dass man sagt, schön, dass wir uns jetzt zusammensetzen. Bin schon ganz gespannt drauf, toll, dass es klappte oder so. Also vielleicht auch einfach nur zu der Gesprächssituation und dann ist die andere Person auch ein bisschen geöffnet, also muss weniger Angst haben, weil eigentlich haben immer alle Angst vor irgendwie konflikthaften oder schwierigen Gesprächen. Und dann die eigenen Wünsche, wenn man sie erstmal weiß, ist schon mal gut, aber da hat man sich ja vielleicht auch vorher schon mit beschäftigt, vielleicht auch mit anderen drüber geredet, wenn man so ein Gespräch wirklich vorbereitet. Und dann, ja, dann geht es darum, erstmal die eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle zu äußern, aber dann auch die andere Person zu fragen, zum Beispiel, wie ist es jetzt für dich? Was hast du jetzt gehört oder was ist bei dir angekommen? Was hast du für die Ideen?
Aber was man auf jeden Fall jetzt schon mal raushört, ist, man sollte nichts im Affekt machen, nicht aus einer Emotion heraus, sondern auf jeden Fall erstmal durchatmen, vielleicht auch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Also es müssen ja keine Tage sein, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte gerne immer alles direkt besprechen. Das heißt nicht, es muss in der Minute sein, aber ich, wenn mich jetzt eine Freundin anrufen würde und sagen würde, hey, mir liegt da was auf dem Herzen, wollen wir uns nächste Woche mal treffen?
Oh, das ist lange.
Das
ist
schwierig.
Ja, dann da hat man eine Woche Zeit, um sich Sorgen und Gedanken zu machen, worum es jetzt geht.
Genau, aber generell glaube ich, ist es gut, vielleicht auch, wie du sagst, dass man sich erstmal mit Freunden oder Freundinnen darüber unterhält. Aber natürlich sollten das auch Leute sein, die vielleicht nicht voreingenommen sind, oder?
Mhm. Na, die eigenen Freunde sind ja dann oft sehr auf der eigenen Seite.
Eben.
Ja, ja.
Eben.
Ja, also was halt nicht gut ist, wenn es dann so ein Draufhauen im Gespräch schon mal auf die andere Person ist. Was leicht passiert, je nachdem, wie man es selber darstellt.
Das
also
ist es
man
nämlich.
Ist ja dann, man ärgert sich oder ist aufgeregt oder so und schon schimpft man auf die andere Person und dann kommt es drauf an, was oder wie die Freunde so sind. Na, können die dann sagen, naja, es gibt immer zwei Seiten und mal sehen. Ne?
Ja, je
oder
nachdem, wie lange ich sie auch schon mit meiner Meinung gefüttert habe. Ne? Also wenn ich sage, Ulrike macht das immer so und das sage ich jetzt irgendwie schon seit einem halben Jahr, dann werden sie natürlich beim nächsten Streit auch sagen, das ist typisch Ulrike. So.
Ja.
Und ich finde aber auch, und das habe ich natürlich auch schon das ein oder andere Mal gehört, obwohl ich auch weiß, dass man das nicht machen sollte, weil es einfach nicht zielführend ist, wenn man dann eben die Freunde auch involviert und ich sage, ja Ulrike, der Tobi hat auch gesagt, dass du so bist.
Das ist überhaupt nicht gut. Ja.
Warum machen das Leute? Weil sie selber das Gefühl haben, sie unterstützen ihre These damit?
Ja, wenn man das Gefühl hat, ich alleine, was ich jetzt sage, das hat hier nicht genug Gewicht, das hört die andere Person nicht wirklich oder vielleicht will sie es mir wieder ausreden, na wieso denn, du brauchst doch gar nicht oder so, ne? Dann kann man natürlich denken, ich hole mir jetzt die Meinung der anderen mit dazu, weil das dann mehr Gewicht hat und das geht eigentlich immer nach hinten los. Ne, weil dann fühlt sich die Person erst recht angegriffen, ne, wenn da noch andere sind, die mit, kriegt es ja dann auch mit, ja, die haben über mich geredet. Und dann gibt es sicherlich noch mehr eine Verhärtung.
Warum fällt es uns denn bei Leuten, die wir eigentlich am meisten lieben, am schwersten Grenzen zu setzen?
Weil die Angst vor Bindungs- oder Beziehungsverlust dann am größten ist. Also da ist der Einsatz sozusagen am höchsten. Also wenn wir jetzt mit jemandem reden, ja, so eine entfernte Freundin oder ein Bekannter, der weiter weg ist, wo man dann auch denkt, naja gut, wenn jetzt alles schief geht, dann halt nicht. Na, das kann man ja bei einer sehr nahen Beziehung nun wirklich nicht so leicht sagen. Die Liebesbeziehung, Partnerschaft oder eine sehr nahe Freundin oder Freund, die sind einfach so nah dran, dass die Angst dann auch größer ist, dass man diejenige Person verlieren könnte. Also Trennungsangst haben ja nicht umsonst sehr viele Menschen, weil das eben so stark schmerzt.
Das verstehe ich, aber eigentlich müsste man doch denken, dass auf längere Sicht die Wahrheit oder die Bedürfnisse zu kommunizieren immer das Bessere ist. Weil wenn man die Grenzen nicht setzt und das einfach mit sich machen lässt oder das, also ne, das kann, da kann ich jetzt wieder über meine Urlaubsgeschichte sprechen. Also ich hatte im Endeffekt das Gefühl, dass ich 4 Wochen und es war für was gut. Es war für was gut. Ich glaube, das Universum hat mir diese Person geschickt, damit ich auch lerne, wie sich mein Ex-Mann gefühlt hat in unserer Beziehung.
Ah, okay.
Also nicht, weil
also
ich
andersrum.
Ja, und gar nicht, weil ich irgendwas Böses gemacht habe. Also jetzt auch eben, mein Urlaubsflirt hat jetzt auch nicht wirklich was Böses gemacht, aber ich glaube, er hat einfach Sachen nicht registriert, die für mich wichtig waren. Der Unterschied ist, ich habe diesmal gesagt, hey, so bitte nicht mehr. Und er hat es halt trotzdem nochmal gemacht. Während mein Ex-Mann, glaube ich, aus Angst, dass die Beziehung sich auflöst, halt gar nichts gesagt hat. Das wurde aber im Endeffekt dann halt auch zu unserem Problem. Sage ich jetzt mal.
Ja.
Wir haben es ja nie aufgelöst, aber das wäre schön gewesen vielleicht.
Genau, also wenn irgendwas rumliegt, ne, also was, oder wenn einem was auf dem Herzen liegt, was man eigentlich besprechen müsste und das dann nicht tut, dann entsteht Distanz. Das ist immer so. Und andersherum, wenn man es anspricht, kann Nähe entstehen, beziehungsweise immerhin Klärung.
Genau, und trotzdem glaube ich, dass für viele Menschen oder dass viele Menschen Angst haben, wenn sie sich abgrenzen, dass das sich dann wie Liebesentzug anfühlen könnte.
Mhm. Gerade wenn es sehr nah, sehr harmonisch war, die Beziehung bisher, ne, und sowas eben gar nicht vorkam. Und dann ist es wie, ich trenne mich ein Stück weit. Die Grenzen werden klarer, aber klarere Grenzen bedeuten, es ist nicht mehr so alles eins, sondern es gibt eine gewisse Trennung, was aber nicht, eigentlich nicht die Beziehung gefährden müsste.
Ganz im Gegenteil, die kann ja die Beziehung auch stärken, weil die Person für sich einsteht und man einfach klarere Grenzen eben setzt und dadurch kann ja auch Nähe entstehen, finde ich.
Ja, und eigentlich ist, also wenn es nicht auf diesen Erfahrungshintergrund fallen würde, der eben oft Abgrenzung mit Liebesentzug gleichsetzt, dann würde es eigentlich bedeuten, du bist mir so wichtig, dass ich diese auch Mühe, Anstrengung, Aufregung auf mich nehme, um aufrecht zu bleiben und der anderen Person eben zu sagen, was nicht geht. Und das sage ich dir, weil du mir so wichtig bist. Das ist es eigentlich. Und damit ist es Liebe. Na, und so, wenn es die andere Person auch noch dann so verstehen könnte, dann wäre es für die andere Person auch nicht Liebesentzug. Aber das ist so schwer. Und gleichzeitig würde ich sagen, gerade in nahen Beziehungen, wo schon viel gewachsen ist, kann man sowas Neues zusammen entwickeln, wenn es gut läuft. Und wenn beide grundsätzlich gesprächsbereit sind und vielleicht ist es am Anfang noch holpriger und dann kann man aber auch vielleicht eine neue Erfahrungen entwickeln, wo man dann immer mal wieder merkt, die Person bleibt ja da, wenn ich sowas sage, die geht ja gar nicht weg.
Deswegen die Frage ist, wie schwer ist es wirklich oder wie schwer macht man es sich, weil man eben andere Erfahrungen gemacht hat. Und ich weiß auch noch, oder gerade in Beziehungen, man hat vielleicht einen Partner, mit dem konnte man nicht offen und ehrlich sprechen. So, weil er mich mit Liebesentzug bestraft hat.
Ja.
Und dann traue ich mich das nächste Mal, das gar nicht mehr anzusprechen. Dabei kommt man eigentlich mit der Wahrheit oder mit dem Kommunizieren des eigenen Bedürfnisses viel, viel weiter. Weil die Frage ist ja, warum bleibt man länger in dieser Überforderung, als die Grenze zu riskieren? Ja. Das ist doch eigentlich nur aus Angst, oder nicht?
Also ich würde auch sagen, im Vordergrund steht immer Bindungsangst oder Angst vor Trennung. Das ist der Hauptgrund. Und Trennung überhaupt ist etwas so Grundlegendes und die Schmerzen, gerade in nahen Beziehungen, wenn es wirklich zu einer Trennung kommt, die Schmerzen sind so groß, dass die dementsprechend auch die Angst davor sehr groß ist.
Der Schmerz ist dann halt in dem Moment vielleicht größer, aber ich denke mir so, möchte ich in der Beziehung bleiben, wo ich über Jahre meine Bedürfnisse klein mache. Also ich habe es auch schon physisch gemerkt.
Wir müssen diesen Schmerz riskieren. Also viele gehen so außen rum, ja, bloß nicht an diesen Schmerz rankommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht durch die Angst vor diesem Schmerz sozusagen leiten lassen.
Weil der kommt irgendwann.
Der kommt sowieso irgendwann.
Ja, also vielleicht,
und vielleicht sogar viel eher.
Genau, dann. Entweder viel eher oder man zieht das Ganze irgendwie noch ein paar Jahre mit, aber glücklich ist man auch nicht. Und besser macht es das Ganze auch nicht.
Ja.
Was hat denn der Selbstwert damit zu tun, dass wir unsere Bedürfnisse vielleicht auch kleinreden oder relativieren?
Ja, ganz viel. Also Selbstwert ist ein Riesenthema beim Setzen von Grenzen. Und das ist ja eine ganz direkte Frage. Ne? Man kann sich direkt fragen, was bin ich mir selbst wert? Und bin ich mir nicht wert genug, dass ich zum Beispiel, was du auch sagst, ne, man spürt es vielleicht schon körperlich oder vielleicht treten sogar richtig Symptome schon auf, weil man immer wieder sich irgendwie das kleinredet, was man eigentlich braucht oder was für einen wichtig ist. Und dann ist die direkte Frage, wie viel bin ich mir selbst wert? Und ich bin mir so viel wert, dass ich das nicht weiter tolerieren kann. Mhm. Was auch eine Rolle spielen kann, ist Gewohnheit. Also wenn man in einer längeren Beziehung zum Beispiel ist, dann schleifen sich alle möglichen Gewohnheiten ein. Ja, und dann der eine ist dann immer ein bisschen beleidigt und dann reagiert der andere drauf und man hat sich so eingespielt.
So ein Muster, und, so ein Schema.
So, genau, so ein Muster, eine Dynamik, die vielleicht auch sehr speziell nur in dieser Beziehung so ist. Ne? Man kann auch nicht immer sagen, das ist immer so in meinen Beziehungen. Jede Beziehung prägt wieder neu. Ne? Also jede Beziehung, die wir führen, zahlt ein auf unsere Beziehungserfahrungen. Mhm. Und das finde ich auch das Schöne. Also man wiederholt nicht immer nur die alten Bindungsmuster. Ne? Mhm. Das war ja so die frühere Bindungstheorie. Ja, man hat mal diese und jene Art von Bindung gelernt und die reproduziert man immer wieder.
Ja.
Aber so ist es nicht. Es gibt ja inzwischen sehr schöne Langzeitstudien, die brauchen halt Jahrzehnte, aber die gibt es inzwischen. Und jede Beziehung zahlt wieder neu ein auf unsere Beziehungserfahrung, sozusagen als Konto. Und dadurch können wir auch immer weiter unsere Möglichkeiten eben erweitern. Mhm. Das ist schon mal gut zu wissen. Und dann kann es aber eben sein, dass in einer Beziehung sich sowas einspielt. Und dann geht das vielleicht über Jahre. Aber ich erlebe es auch immer wieder, dass dann irgendwann so ein Anstoß kommt. Man lernt neue Menschen kennen, wo es irgendwie ganz anders ist. Mhm. Oder
es ist genauso und man bekommt irgendwie so eine Beziehung gespiegelt und man denkt, das finde ich ja ganz komisch, wie die miteinander reden. Es können ja auch Freundschaften sein. Es muss ja gar nicht unbedingt immer die Beziehung sein. Aber auch da, glaube ich, ich habe sicherlich schon Freundschaften erlebt, vielleicht nicht ich selber, aber wo ich einfach gesehen habe, dass da ein mangelnder Respekt herrscht.
Ja.
Wo die eine Person über die Grenzen der anderen hinweggeht und wo die andere Person aber trotzdem immer, wenn ich die Person darauf angesprochen habe, so getan hat, als wäre es fast ein Missverständnis.
Mhm.
Also gibt es irgendwelche Tools, irgendwelche Techniken oder ist es einfach nur ein Gefühl, dass man irgendwann merkt, das bilde ich mir nicht ein?
Also gut ist immer, wenn man mit Außenstehenden darüber redet, vielleicht auch Feedback gibt, wenn jemand beide kennt oder das auch miterlebt, aber auch überhaupt, um sein eigenes so zu stärken. Dann finde ich sehr hilfreich, immer auf Körperreaktionen zu achten. Also mit dem Verstand kann man ja alles zerdenken und sich wieder ausreden und sagen, na ja, und hat er doch, so wie du sagst eben, hat er doch nicht extra gemacht oder sie. Der Körper spricht ja sehr direkt. Ne? Wenn ich irgendwie so ein Bauchgrummeln kriege oder nach einem Treffen merke, ich bin total verspannt und mir tut alles weh und das ist jedes Mal nach den Treffen so, dann merkt man ja schon, das tut mir nicht gut. Und der Körper, der verstellt sich nicht oder der lügt nicht.
Haben alle Menschen da so einen guten Draht zu ihrem Körper?
Erstmal viele nicht.
Mhm.
Und viele sind ja sehr im Kopf, also immer im Denken. Und der Verstand hat da so ein Übergewicht.
Mhm.
Und man kann das aber sehr gut üben. Also der einfachste, also die Brücke zum Körper oder überhaupt zu einem guten Selbstkontakt ist immer der Atem. Den haben wir immer dabei. Und man kann einen Atemzug lang auf den eigenen Atem achten. Da muss man auch nicht mal eine bestimmte Atemtechnik machen oder besonders tief atmen oder so, sondern einfach einmal sich erinnern, mein Atem. Und schon ist man besser im Kontakt mit dem eigenen Körper. Und dann könnte man sich kurz mal fragen, wie spüre ich gerade meinen Körper und wo spüre ich etwas besonders?
Das finde ich super, weil das passt auch so ein bisschen zur letzten Folge mit Vera Strauch, weil da ging es hauptsächlich auch um berufliche Situationen. Aber selbst auch da, wenn man vielleicht eine Situation mit der Vorgesetzten, dem Vorgesetzten hat und man hat das Gefühl, hier werden gerade meine Grenzen nicht gewahrt, ich fühle mich damit nicht wohl. Vom Kopf her denkt man vielleicht, aber es ist mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, die dürfen das.
Genau.
Wenn man sich dann aber vielleicht mal zurückzieht und gerade eben dann vielleicht kurz auf Toilette geht und einfach in sich reinhört und einfach merkt, wie sich das gerade anfühlt, was da passiert. Und eben aus dem Kopf so ein bisschen rausgeht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Eine sehr gute Ergänzung nochmal ja, zusätzlich.
Ja. Manchmal gibt es auch Personen, Freunde, Freundinnen oder andere, die sich sehr gut abgrenzen können, die man so wie so ein inneres Vorbild mit dabei haben kann.
Ja.
Ne? Und wenn man so merkt, ah, ich mache jetzt hier schon wieder irgendwas mit und eigentlich läuft hier gerade was ganz schief, was würde die Person denn sagen oder wie würde die sich verhalten? Das kann helfen, dass man sich so mit so einer anderen Kraft von außen sich so aufschwingen kann. Und dann natürlich auch reden mit solchen Menschen, wo man weiß, die haben gute, klare Grenzen.
Mhm.
Also find ich selber auch oft hilfreich.
Ja. Ja,
also mein Mann ist da besser drin als ich.
Okay.
Und dann sagt er mal, also wo ich es vielleicht manchmal noch gar nicht gemerkt habe, Moment mal, was ist das denn jetzt? Und dann ist er so klar und dann kann ich das mitnehmen in den Kontakt.
Ja, interessant. Und es ist ja auch nicht nur, weil du dich mit Psychologie sehr stark auseinandersetzt, bist du ja nicht davor gefeit, dass das mit dir nicht auch passiert.
Mhm.
Wenn man dann merkt, dass so eine Nähe eigentlich ohne Selbstverlust gar nicht möglich ist. Und man muss aus dieser Freundschaft raus, aus der Freundschaft, aus der Beziehung.
Ja.
Dann kommt ja erstmal eine große Trauer. Weil eigentlich hat man sich ja eingeredet, das kriegen wir hin.
Ja, hängt ja oft ein ganzer Lebensentwurf auch daran, wenn es jetzt um eine Partnerschaft geht. Ne?
Ja, oder auch um vielleicht eine langjährige Freundschaft, die in irgendeiner Art und Weise über all die Jahre, wer weiß, was man miteinander hatte, was man miteinander verhandelt hat, was positiv war und trotzdem gab es diesen einen Aspekt, der einen kaputt gemacht hat und irgendwann dominiert dieser Aspekt vielleicht und das andere rückt so ein bisschen nach hinten.
Mhm.
Hast du irgendwelche Tipps, wie man mit der Trauer umgeht oder kann man sich das eigentlich dann nur wirklich mit dem Verstand erklären?
Also wenn die Entscheidung schon da ist, das ist ja schon mal gut.
Mhm.
Das ist immer eine große Erleichterung. Ne? Oft ist diese Zeit davor, wo es so unklarer oder diffuser noch ist, viel schwieriger.
Mhm.
Und dann gehört, ja, Trauer und Schmerz sind ja nah beieinander. Ne? Also die Trauer gehört dazu. Und diese Trauergefühle zu durchleben, ist der beste Weg, um dann, ja, also dann auch gehen zu können.
Mhm.
Ne? Und die Sehnsucht, ja, oft ist es dann einfach sehr gemischt. Also immer eine Trennung oder eine sich anbahnende Trennung ist immer mit großen Gefühlsachterbahnen und hin und her verbunden.
Mhm.
Und ich, also der beste Weg ist durch Fühlen. Also nicht davor zurückweichen, auch vor der Sehnsucht nicht. Ja klar, es ist nicht eindeutig und plötzlich ist keinerlei Sehnsucht oder Hinwollen zu der anderen Person mehr da, sondern alles ist nur noch weg. Na, das funktioniert nicht. Meistens ist es gemischt.
Mhm.
Also eher, manchmal ist es jemand, der dann zumacht, ne, emotional zumacht. Der hat dann vielleicht keine Sehnsucht mehr. Aber wenn man offen bleibt und sich seinen eigenen Gefühlen gegenüber öffnet, dann wird es immer auch eine Weile jedenfalls eine Mischung sein.
Ja, manche Leute müssen vielleicht auch dann aber auch einfach eine Grenze setzen, um aus dieser Trauer rauszukommen, um sich zu entwöhnen vielleicht, oder?
Irgendwann dann auch schon,
ja.
Also wenn es jetzt zu lange geht oder wenn vielleicht auch alle im Umfeld sagen, sag mal, jetzt ist aber auch mal gut, da kann man ja auch drauf hören. Und man kann sich dann auch so rausholen aus so einer Trauer.
Also ich weiß noch, nach meiner Trennung war eigentlich das Schlimmste, nach 8 Jahren Beziehung morgens aufzuwachen und dein Mensch, deine Person, den du jetzt über 8 Jahre oder mit dem du 8 Jahre lang dein Leben geteilt hast, liegt auf einmal nicht mehr neben dir.
Ist da nicht mehr, ja.
Und das war schrecklich.
Mm.
Und ich bin jeden Morgen aufgewacht und dachte so, oh, er ist nicht mehr da, wie traurig.
Ja.
Und es hat wirklich ganz, ganz, also irgendwann ist es dann halt weg. Irgendwann wachst du morgens auf und denkst an was anderes. Und dann fällt dir eine halbe Stunde später ein, krass, du hast heute diese Trauer gar nicht verspürt.
Ja, ja.
Und dann war ich irgendwie auch traurig, dass diese Trauer weg war, weil ich dachte, oh, das ist ja ein weiterer Schritt der Abnabelung. Aber ja, diese emotionale Trauer, die ich hatte, die konnte ich mir einfach mit meinem Verstand nicht wirklich schönreden.
Mm. Und das ist auch gut so.
Und also man muss durch den Schmerz, glaube ich, um auch zu wachsen.
Ja. Und du hast auch gerade noch gesagt, Trauer kann auch so eine Funktion haben, ne, dass man sich ja dann näher verbunden fühlt. Mhm. Beim Durchfühlen von starken und auch schmerzhaften Emotionen ist es nie so, dass die immer gleich bleiben. Mhm. Also Trauer geht auch irgendwann. Also ich will nicht sagen, also gerade wenn es einen Verlust gibt und jemand ist vielleicht gestorben, dann kann die auch immer wieder kommen. Aber letztlich Zeit heilt viele Wunden, ja, auch nicht vollständig vielleicht, kommt drauf an, wie die Situation ist, aber Zeit, drüber schlafen, ne? Im Traumschlaf passiert ganz viel Verarbeitung, das heilt letztlich und dadurch verändern sich Gefühle.
Jetzt sind wir schon in der Trennungsphase, ich würde aber gerne nochmal kurz zurückgehen, wenn man in der Beziehung ist und eine Person hat gelernt, sich abzugrenzen und die andere hat es nicht gelernt. Wie stabil kann so eine Beziehung sein?
Also im Idealfall lernen beide voneinander. Und ja, also manchmal geht es. Also es ist ja auch manchmal in Beziehungen so, dass eine sehr bindungsfähige Person mit einer bindungsunsicheren Person zusammen ist und dann die Person nachlernen kann. Mhm. Also idealerweise wäre es so, dass die andere Person lernt und merkt, oh, geht ja. Und die andere Person grenzt sich ab, ist für mich ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte, dann kann ich das auch mal machen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die andere Person, die sich nicht abgrenzt, dass die Person, die sich mehr abgrenzt, vielleicht so einen guten Sinn hat, dass sie merkt, wo die andere Person Grenzen braucht und ihr die lässt. Also das könnte sein. Ja, wenn natürlich die Person, die sich gut abgrenzen kann, bei der anderen immer über alle Grenzen rüberlatscht und da gar nicht sensibel ist, dann wird es sicherlich schwierig werden in einer Beziehung.
Ja. Also ich habe für mich heute gelernt, dass es definitiv wichtig ist, seine Bedürfnisse zu kommunizieren, dass man die Angst frei kommunizieren sollte. Ob die Angst hochkommt oder nicht, das habe ich dann vielleicht nicht im Griff. Aber ich glaube, wenn man eben nicht zu sich steht und nicht das kommuniziert, was man eigentlich möchte, dass es auf längere Sicht nur nach hinten losgehen kann.
Absolut, ja. Und angstfrei ist vielleicht zu viel erwartet von sich selber.
Ja.
Aber man kann ja auch mit der Angst die Sachen machen, die für einen wichtig sind und wo man merkt, dann stehe ich zu mir.
Wir sprechen auch gleich in der Bonusfolge noch ein bisschen konkreter vielleicht und werden unseren Hörerinnen und Hörern Tipps an die Hand geben, wie man vielleicht auch schnelle Entscheidungen treffen kann oder wie man eben auch mutig diese Abgrenzung formulieren kann. Vorher würde ich dich aber gerne einmal ins Happy Chart greifen lassen. Da sind Fragen drin, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was mit unserer Folge zu tun haben, aber große Lebensfragen, die wir gemeinsam beantworten können,
ja,
nach unserem, nach bestem Wissen und Gewissen und vielleicht damit auch Leuten nochmal einen Perspektivwechsel geben können.
Also interessante Frage.
Ah, ja?
Welche Rolle hattest du in deiner Familie und hast du die heute noch?
Ah, das ist interessant, weil wir auch noch über Familienaufstellungen sprechen werden in einer der Folgen und Menschen ganz oft gar kein Bild davon haben, wer sie eigentlich in ihrer Familie sind und was für eine Verantwortung sie vielleicht auch tragen.
Also kann ich gerne was zu sagen. Ich war in meiner Familie immer der Sonnenschein.
Ja.
So. Ja, hatte eine, war so ein bisschen aufgeteilt mit meiner Schwester und mir. Ja, sie eher auch oft schwierig. Und ich war dann, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn ich dich nicht hätte, was ein ziemlich heftiger Auftrag ist.
Wow,
ja.
Absolut.
Ja, ja. Und heute würde ich sagen, also was ich positiv sozusagen da mitgenommen habe, ist, dass ich so ein Strahlen auch habe, was ich auch so anderen mitgeben kann und sehr so auch so, also früher war es so die Familie zusammenhalten, jetzt auch in Gruppen. Ich arbeite ja viel auch mit Gruppen, Seminargruppen, wo eigentlich alle sehr profitieren davon. Dieses sehr Liebe, das habe ich, also ich würde immer noch sagen, ich bin sehr freundlich und bin gerne in einem freundlichen liebevollen auch Kontakt mit anderen Menschen, aber ich weiß, ich kann auch anders, wenn es sein muss. Mhm. Ja, ist gar nicht so oft, aber ich kann auch anders und mich abgrenzen, und das ist eher neu dazugekommen. Das gab es früher nicht.
Ja.
Also das kam einfach nicht vor, sicherlich auch, weil es sanktioniert war oder bestraft wurde,
ja,
auf verschiedene Arten. Ja.
Also ich bin definitiv auch harmoniebedürftig, glaube ich, und möchte auch, dass es immer allen Leuten gut geht und schön ist. Ich glaube, ich konnte mich in unserer Familie schon früher abgrenzen, als du das vielleicht konntest, aber ich bin da vielleicht auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, aber das gehört dann auch dazu.
Eben, das ist ein Learning. So. Und jetzt bin ich immer noch derjenige, der versucht, die Familie so ein bisschen zusammenzuhalten.
Ah, ja.
Und das ist aber auch oft schwierig, weil ich immer wieder optimistisch bin und die Hoffnung habe, dass sich irgendwas ändert. Und so viel ändert sich in einem Familiensystem dann halt auch oft nicht mehr.
Oft nicht, ja.
Das müssen dann schon alle wollen.
Ja.
Ihr bleibt jetzt auf jeden Fall noch kurz da. Wir machen gleich noch einen kleinen Reflexionsmoment in der heutigen Mindful Minute. Aber von Ulrike verabschiede ich mich. Wir hören uns gleich nochmal in der Bonusfolge. Da könnt ihr Ulrike natürlich auch nochmal hören. Und ich bedanke mich, dass du heute mein Gast warst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir auch ganz herzlich.
Danke. Ja. Für die heutige Mindful Minute habe ich einen Moment der Reflexion, einen sogenannten Reflexionsmoment für euch. Fragt euch diese Woche doch mal, wo vermeide ich eine Grenze? Und zwar nicht aus Höflichkeit, sondern aus Angst, Nähe zu verlieren. Wir kennen das sicherlich alle, ob das unsere Freunde sind oder vielleicht auch der Partner. Manchmal sagen wir nicht Nein, weil wir Angst vor dem Risiko haben. Also, wo vermeide ich eine Grenze, nicht aus Höflichkeit, sondern aus Angst, Nähe zu verlieren? Das gebe ich euch mit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Beziehungsweise alle von euch, die vielleicht noch ein bisschen tiefer ins Thema reingehen wollen, die gehen jetzt rüber zu Podimo in die Bonusfolge mit Ulrike und mir. Bis nächste Woche. Tschüss. Happy Life ist ein Podcast von Podimo. Host Jochen Schropp, Executive Producer Juliane Rinne, Producer Kiana Lentsch und Jochen Schropp, Sound Felix Andorf, Marketing Katharina Vizani, Coverdesign Christoph Brandes und Johanna von Holst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Thema noch vertiefen möchtest, dann komm doch mal testweise zu Podimo. Da gibt's die Folgen kostenlos, auch mit Video, und im Premium-Bereich der App gibt's sogar noch einen Bonusteil zu jeder Episode. Die Infos dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung.